Wir haben gesungen, ich öffne die Tür. Und das ist eigentlich ausschlaggebend, dass ich selbst die Tür öffne und den Herrn reinlasse in mein Herz. Das Schriftwort für die Botschaft heute Morgen entnehmen wir aus dem Propheten Nehemia. Nehemia, und wir lesen aus dem Kapitel 12, lesen wir ab Vers 15 bis 22. Nehemia 13 ab 15. Nehemia Kapitel 13 ab 15 bis 22. Zu der Zeit sah ich in Juda am Sabbat solche, die die Kelter treten und Garben hereinbringen und Esel beladen mit Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem bringen am Sabbat. Und ich ermahnte sie, an diesem Tag keine Nahrung zu verkaufen. Es wohnten auch Türer darin, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Söhnen von Juda in Jerusalem. Da schalt ich die Obersten in Juda und sagte zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr tut, und brecht den Sabbat? Taten nicht eure Väter genauso, und unser Gott brachte all dieses Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr vermehrt noch den Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat brecht. Und als es in den Toren von Jerusalem dunkel wurde, vor dem Sabbat ließ ich die Türen zuschließen und befahl, man sollte sie bis nach dem Sabbat nicht auftun. Und ich bestellte einige von meinen Leuten an die Tore, damit man am Sabbat keine Last hereinbrächte. Da blieben die Krämer und Verkäufer mit allerlei Ware ein- oder zweimal über Nacht draußen vor Jerusalem. Da warnte ich sie und sagte zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht um die Mauer? Werdet ihr es noch einmal tun, so will ich die Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht. Und ich sagte zu den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und hüteten die Tore, um den Sabbat zu heiligen. Mein Gott, denke auch deswegen an mich und schone mich nach deiner großen Barmherzigkeit. Bevor ich den Gedanken darauf eingehen möchte, würde ich noch kurz die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt erwähnen. Den Gedanken von heute Morgen habe ich überschrieben, die Mauern um die Stadt Gottes. Die Zeit, als jetzt Nehemia hier schreibt, ist etwa über 400 Jahre, bevor Christus gekommen ist. Und es ist eine Zeit, da dem Volk es genehmigt wurde, aus der Gefangenschaft zurückzugehen. Ein Großteil durfte zurückgehen und Nehemia mit ihnen, um die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, die zerstört war, verbrannt war, die Häuser niedergerissen, die Mauern um die Stadt auch niedergerissen und zerstört. Und sie dürfen wieder zurückgehen. Und als sie zurückkommen, ich erzähle nur ganz kurz, sah Nehemia, dass es ganz schlimm aussah. Er macht sogar nachts einen Rundgang durch die Stadt, durch die Mauern, hat alles besehen und es ist schlimm und er weint vor Gott und bittet, Gott soll doch geben, dass diese Stadt, die damals gewesen ist für das Volk Gottes, wieder aufgebaut werden möchte. Was ein großes Anliegen für ihn gewesen ist, dass die Mauern wieder zugeschlossen werden, zugemauert wieder gebaut werden, damit keiner hereindringen kann. Es ging ihm besonders um den Schutz der Einwohner in dieser Stadt. Das war für ihn ein sehr großes Anliegen und es hat für ihn und für seine Helfer eine sehr große, sowohl körperliche, sowie auch Geisteskraft benötigt und auch das haben sie auch tun müssen. Und wie ich schon gesagt habe, er ging mit einem Gebet vor. Er betet das Gebet. Nehemia ist sehr schön zu lesen und ist viel zu lernen. Und er arbeitet mit einem großen Eifer und Selbstlosigkeit. Und die Menschen, die ihm dabei behilflich gewesen sind, sie helfen mit. Sie müssen durch viele schwere Zeiten gehen. Der Feind sah das eigentlich. Es gab auch unter dem Volk Menschen, die verbunden gewesen sind auf verschiedene Art und Weise, auch sogar verwandtschaftlich mit den Völkern, die außerhalb der Stadt sind, die Feinde gewesen des Volkes Gottes. Und sie stören, sie wollen das stören, sie wollen das nicht so weit kommen lassen, dass hauptsächlich die Mauern geschlossen werden. Innen konnten sie bauen, aber sie hatten Angst gehabt, wenn die Mauern zugeschlossen sind und die Toren, dann können wir mit dieser Stadt nichts mehr anfangen. Und sie schmieden Pläne gegen das Volk, gegen Nehemia. Aber der Herr gab das Gelingen. Der Herr hat sie bewahrt und ihnen geholfen. Und im Kapitel 6 sagt Nehemia uns, wie die Feinde, als sie das gesehen haben, dass die Stadt gebaut, die Mauer zugeschlossen worden ist, dann haben sie den Mut verloren. Kapitel 6, ab 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns herum waren, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dieses Werk Gottes Werk war. Geschwister, es war auffällig, es ist auffällig geworden, diesen Menschen, die alle Mühe daran setzten, zum Schaden zufügen, nicht erfüllen lassen, was sie vorhaben. Aber als sie das gesehen haben, dass sie machtlos gewesen sind und nichts tun konnten gegen sie, entfiel ihnen der Mut. Sie haben gesagt, es bringt nichts mehr. Wir können sie nicht stören. Und sie merkten, dass dieses Werk Gottes war. Sie merkten, dass hier nicht die Menschen allein im Werk gewesen sind, sondern da war die Macht. Eine andere Macht, eine Macht des lebendigen Gottes. Sie dienten auch verschiedenen Göttern, aber sie merkten einen großen Unterschied, dass da jetzt ein lebendiger Gott am Werken war, und entfiel ihnen der Mut. Nun sagt uns das Wort, ich muss kurz doch eingehen auf manche Begebenheit aus dem Buch Nehemia. Wenn wir den Kapitel 8 auftun. In dem Kapitel, kann ich jetzt nicht lesen alles, ist beschrieben, dass die Zeit gekommen ist, dass sie, das Volk und Nehemia, sie haben gesucht und nach dem Gesetz Gottes gesucht, nach dem Gesetz, welches Gott noch Mose gegeben hatte. Und dass sie das irgendwie, es war für sie so wie ein neuer Anfang. Und sie haben so eine große Freude empfangen, dass sie das Gesetz wieder in den Hand haben und dass es ihnen wieder vorgelesen wird, dass sie wieder es hören. Es hat so eine Wirkung auf sie, dass sie es im Kapitel 8 ist es uns vorgegeben, dass sie zusammengekommen sind, dass sie den Nehemia gestellt haben auf einen großen Stuhl, damit er über alle ragen möchte und das vorgelesen hatte. Und es heißt so im Vers 5, und Esra, der Priester, der mitgekommen ist, öffnete das Buch vor dem ganzen Volk, und er ragte über alles Volk. Und als er es öffnete, stand alles Volk auf. Ich habe vorhin gesagt, Nehemia. Es war Esra, der auch mitgekommen ist. Und es heißt, als sie gesehen haben, dass Esra steht mit dem Wort Gottes in der Hand, sie standen alle auf. Sie wurden gar nicht aufgefordert zum Aufstehen. Wisst ihr, das war ihnen ihr Verlangen, ihre Seelenfreude, dass sie bewegt hatte, dass sie aufgestanden sind, weil sie, es wurde ihnen das Wort Gottes vorgelesen. Ich dachte, wie wunderbar das ist, wenn Menschen so ein so eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes haben. Das hatten sie gehabt. Und sie freuten sich und sie jubelten und sie freuten sich über das, was ihnen gelesen wurde. Ihnen wurde das Gesetz nochmal durchgelesen und sie erinnerten sich an das, was sie schon vergessen haben. Sie hatten nicht wie wir heute jeden Sonntag Versammlungen und jeden Mittwoch eine Gebetsstunde. Sie waren viele Jahre in einer Gefangenschaft und sie weinten dort. Und sie in dieser Gefangenschaft kamen ihnen in den Sinn immer wieder die Tage, die in Jerusalem gewesen sind, und sie träumten in den Träumen und diese Gottesdienste. Und da hatten sie jetzt einen Gottesdienst vor ihnen und sie freuen sich. Und dann kommt weiter noch im Kapitel 9, wie eine öffentliche Buße stattfindet. Sie bekennen ihre Sünden, sie erkennen, dass sie eigentlich an diesem Unheil, welches ihnen der Herr zugehen ließ, und sie musste nach Babel weggeführt werden in die Gefangenschaft, dass sie selbst schuld gewesen sind. Es war nicht der Herr schuld, es war nicht Gott schuld, dass sie in so eine Not, in so eine Trübsal gekommen sind. Es ist so in der Regelung, dass Menschen oft Gott beschuldigen. Auch heute ist es so, dass wenn ein großes Unwetter oder Krieg ist, oder wo Menschen umkommen besonders, dann beschuldigen Menschen Gott. Die sagen dann, wo ist der Gott der Liebe? Wo ist der Gott des Friedens? Warum hat er jetzt diese Menschen nicht beschützt? Warum müssen sie heute diesen Weg gehen? Warum so viel Leid, auch unter den Kindern, was jedem Mensch doch wehtut vom Herzen, auch mir. Aber Geschwister, warum hat das Gott zugelassen im Volke Israel, dass sie weggeführt werden? Weil sie eigentlich ihn verlassen haben, fragte kein Mensch fast nach Gott. Und Geschwister, so ist das auch heute. Wer fragt so viel nach Gott heute? Oder wer rechnet noch mit einem lebendigen Gott? Ich meine so im allgemeinen Sinn. Wohin steuert heute das allgemeine Christentum? Nur wenn wir jetzt nehmen in unserem Lande. Wohin steuert das, Geschwister? Ist das nicht so, dass Gott auch mal strafen, uns von sich hören lässt und dann redet Gott? Und so wurde auch den Menschen dann, den Volk Israel damals auch, hat Gott zu ihnen gesprochen. Und er ließ sie, ich glaube, waren 80 Jahre in dieser Gefangenschaft sein. Eine ganze Generation durfte in der Gefangenschaft sein und jetzt kommen sie zurück. Und wir lesen, es wurde eine schöne Zeit. Es ist eine schöne Zeit und sie dienen wieder dem Herrn, sie dienen Gott, die Mauern sind zugeschlossen und es bleibt nur allein sich freuen und Gott dienen von Herzen. Aber gerade in dieser Zeit, als es schien, dass der Herr wieder mit ihnen ist und es schien, dass wieder alles schön und gut läuft, sie haben wieder ihre Gottesdienste, sie haben, wenn wir so heute sagen, wieder ihre Gebetsstunde, unsere Chorübungen, unsere Jugendstunde und Kinderstunde, das hat wieder stattgefunden. Aber wisst ihr, genau da wachte der Feind nicht. Als wir haben gehört, ihnen entfiel der Mut. Sie haben verstanden, den Menschen, die dagegen waren, die das nicht sehen konnten, die haben verstanden, mit einer Kraft oder mit Schwert können wir da gar nichts ausrichten. Und der Feind geht einen ganz anderen Weg, einen Weg, den man nicht so gleich merken würde, der eigentlich so ganz langsam sich hereinschleicht. Und wir haben gehört, dass Nehemia sieht plötzlich am Sabbat Menschen, die reinkommen in die Stadt. Wir wissen ja, dass damals war Sabbat der Tag, wo das Volk Gottes durfte gar nichts arbeiten. Sie sollten diesen Tag nur Gott geben. Sie sollten diesen Tag nur für den Herrn leben. Und sieht Nehemia, ja, die Tore sind offen. Und da kommen Menschen rein, verschiedenes Volk, und sie machen einen Markt in dieser Stadt am Sabbat. Sie bringen verschiedene Sachen, die Kälter treten und Garben hereinbringen, mit beladen, Eseln beladen, mit Trauben, allerlei Last. Sie wussten genau, was sie hereinbringen sollen, damit die Menschen, die jetzt da sind, dass sie, wie soll ich sagen, aufmerksam werden. Sie wussten genau, welche Ware sie hereinbringen können, damit die Menschen an diesem Sabbat abgelenkt werden. Und das geschah auch. Es ist ihnen auch gelungen. Merken wir, der Feind, wenn er mit einer Kraft, mit einem Mutwillen nicht erreichen kann, dann merken wir das. Ja? Das fällt uns dann gleich auf, wenn das grob geht. Aber das ist kleine, fast unbemerkbare, und sie bringen rein. Und sie bringen rein, und das Volk Gottes, welches jetzt zu dieser Zeit vielleicht in den Tempel gehen müsste, zum Gottesdienst gehen müsste, oder zu dieser Zeit, als jetzt die Gebetsstunde ist, sie merken, oh, das fehlt mir gerade, ich brauche das. Da ist eine Ware, die gerade jetzt ich brauche. Weil wenn ich jetzt das nicht nehmen würde, er wird doch wieder rausgehen. Und dann ist er wieder draußen, dann habe ich das nicht. Und die hatten Erfolg. Und Nehemia sieht es, und er ermahnt die Menschen, die das tun, sie sollen das nicht tun, sie sollen nicht bringen, genau an diesem Tag. Wisst ihr, er war nie dagegen, wenn sie am Montag, Dienstag, Mittwoch kommen oder noch am einen Tag. Er hat nichts dagegen gehabt, weil das hat er auferstanden, das brauchen wir, er selbst vielleicht. Das ist nötig gewesen in dieser Stadt. Sie hatten noch keine Felder bebaut ringsherum, das hatten sie nötig. Aber doch, es war ein Tag, an dem das nicht nötig gewesen ist. Es war der Tag, der dem Herrn gehörte, und er wusste, dass diesen Tag der Herr sie ja versorgen wird. Und er redet zu ihnen, er geht sie an und er sagt, er mahnt sie, sie sollen nichts mehr bringen. Und dann geht er weiter. Sie, wie man das genauso beschaut, sie selbst waren ja gar nicht schuld, dass das Tor an der Stadtmauer geöffnet worden ist. Es war offen. Sie hatten ja einen freien Zugang in diese Stadt. Warum sollten sie nicht gehen? Warum sollten sie nicht reinkommen und ihnen das bringen, was die Menschen dort brauchen? Warum nicht? In diesem allem hat ja der Feind auch zwei Dinge erreicht. Einmal ist es scheinbar gut, ich brauche das. Zweitens war das störend für die Menschen in dieser Stadt. Es war eine Störung, wir werden so sagen, in der Gemeinde. Es war eine Störung in die Gemeinde reingekommen, die nicht nötig gewesen ist, die der Feind auf eine besondere Art reinbringen könnte. Und Nehemia weiß ja, wo es liegt. Es heißt, und im Vers 17, da schalt ich die Obersten und sagte zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, dass ihr tut? Und brecht den Sabbat. Es lag an ihnen. Das Problem lag nicht an den Menschen, die hereinkommen. Es waren Menschen, die an Gott nicht glaubten. Aber es lag an denen, die innen drin sind. Sie haben zugelassen. Sie haben keine Acht gehabt auf das Tor. Und es waren mehrere Tore, wie man das liest, welche Tore, wo sie eingesetzt gewesen sind. Es ist auch gezeigt, wie sie zugemacht werden. Es war nicht einfach, wie wir heute zuschließen. Ja? Es war ein Tor, wo man mit viel, viel reinkommen kann, viele Menschen reinströmen könnten. Und er schallt sie und er erinnert sie, dass sie eigentlich Gefahr gehen, dass sie wieder den Weg ihrer Väter gehen würden. Und er erinnert sie an die Zeit und sagt so, taten nicht eure Väter genauso, und uns Gott brachte das Unglück über sie. Genauso ging es bei den Vätern. Und es ging so lange her und sie beachteten gar nichts, was da reinkommt, und immer weiter. Und irgendwann sah der Herr, dass er mit dem Volk gar nichts ausrichten kann. Es war sie, kamen sie dann formell ihren Gottesdienst, aber ihre Herzen waren weit weg von Gott. Er konnte mit ihnen nichts tun. Und deswegen sagt Nehemia, macht ihr nicht, geht ihr nicht den gleichen Weg. Und er redet dann zu ihnen und sagt, ja, und er greift selbst ein und sagt so, und als es in den Toren von Jerusalem dunkel wurde, vor dem Sabbat, den Tag vor dem Sabbat, nicht früher, ließ ich die Türen schließen und befahl, man sollte sie bis nach dem Sabbat nicht auftun. Er sorgte, damit es zu ist. Aber damit war das immer noch nicht das Ende. Es wurde nicht abgeschlossen mit dem. Er sieht dann, dass die Menschen, die doch da hereinkommen möchten, sie sammeln sich um das Tor, um die Mauer und sie bleiben über Nacht da. Wisst ihr, der Feind wird so lange suchen, eine Möglichkeit, einen kleinen Spalt, zum in das Herz reinzukommen. Und sie lauern da und sie sind in einer Hoffnung, es wird doch vielleicht noch einer auftun. Es wird doch noch vielleicht die Möglichkeit ihnen gegeben, reinzukommen. Da blieben die Krämer und Verkäufer mit allerlei Ware ein- oder zweimal über Nacht draußen von Jerusalem. Da warnte ich sie und sagte zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht um die Mauer? Werdet ihr es noch einmal tun, so will ich die Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Geschwister, es ist eigentlich, ich muss wissen, wie ich dem Feind widerstehen soll. Es ist ein Beispiel, dass jedes Kind Gottes, jeder Mensch kann dem Feind widerstehen, wenn er das will. Wenn er die Augen offen hält, wenn er die inneren Augen offen hält und das Ohr zum Wort Gottes hält und er vergleicht das und er sieht, ist das jetzt von Gott? Ist das jetzt, was da reinkommt? Hat es der Herr jetzt mir jetzt zugehen lassen oder ist das der Feind? Jedes Kind Gottes kann sich wehren. Jeder Mensch kann sich gegen den Feind wehren. Er sagte zu ihnen, und dann ging es noch, er sagt ein oder zweimal. Und dann ging er weg. Dann haben sie nachgelassen. Aber er sagte zu den Leviten, sagte, dass sie sich reinigen. Geschwister, es ist etwas schon reingekommen. Es war schon etwas drin, innerhalb dieser Stadt, innerhalb, wir sagen heute, der Gemeinde. Und es bedarf einer Reinigung. Und er sagt das so, lasst es nicht so liegen. Der Herr sieht es, der Herr weiß es, er hat es gesehen. Es muss gereinigt werden. Es muss beseitigt werden. Ich habe gedacht, als ich mich so vorbereitet hatte, sie, die Menschen jetzt in dieser Stadt, in Jerusalem, hatten einen Standpunkt erreicht jetzt, dass sie eigentlich jetzt, können wir sagen, ja, ab jetzt hat Gott ihnen alles vergeben, ab jetzt können sie frei Gott dienen, ab jetzt eigentlich haben sie ihre Gottesdienste oder wie ich vorhin sagte, die ganze Abläufe, die in einer Ortsgemeinde vielleicht festgelegt würden, die dienen dem Wohl der Gemeinde, die dienen der Erbauung der Gemeinde, der Ermahnung, der Freude, dem Wohlwollen der Gemeinde. Aber ich dachte, sagte mir so, aber ist das alles? Ist das alles? Ist das wirklich der ganze Schutz für eine Gemeinde? Ist das alles, was eine Gemeinde braucht, um bewahrt bleiben von allem, was außerhalb der Gemeinde ist? Ist das jetzt die Schutzmauer, die eine Gemeinde erhalten würde? Natürlich sagen, Gott wacht über sein Volk. Der Herr sieht auf alle, die sich zu Gott bekehrt haben, alle, die Gott dienen. Er sieht und hält seine Hand über alle Menschen, denen er die Sünde vergeben konnte, die zu ihm gekommen sind, die, so wie wir gesungen haben, Christus auf dem ersten Platz haben. Ist das alles? Oder was braucht noch eine Gemeinde, damit sie bleiben könnte, damit sie bestehen könnte, bis der Herr kommt? Damit sie die Gemeinde des Herrn bleiben könnte. Sehen wir, früher musste eine Stadt große Mauern um sich haben, gewaltige Mauern. Sie waren hoch, sie waren breit, sie waren fest, sie waren ausgerüstet mit verschiedenen Öffnungen, damit sie aus diesen Öffnungen den Feind bekämpfen können. Es wurde alles getan, um das, was innen ist, zu schützen. Da war auch der Tempel Gottes. Aber Geschwister, heute ist das alles, braucht man nicht. Heute braucht man nicht um eine Gemeinde eine Mauer bauen. Heute sorgt die Gemeinde, dass die Mauer besteht, dass die Mauer um die Gemeinde ist. Heute soll sorgen eine Gemeinde, damit, dass die Tore zu sind für alles, was nicht sein sollte. Sie sollen auch sorgen für die Gemeinde, dass das Tor auch für Menschen geöffnet ist. Komme ich vielleicht noch dazu, damit die Menschen hier geistlicher Zuhause finden könnten. Das heißt, es muss auch offen sein, es muss auch zu sein. Aber Geschwister, wir waren in Eppingen vor einer Woche. Bei mir hat es so ausgesehen, dass ich vielleicht nicht gehen konnte auf die Mitarbeiterkonferenz. Aber Geschwister, ich bin Gott so von Herzen dankbar, dass es mir doch gegeben worden ist, dass ich dort sein konnte und manches hören konnte. Es wurde dort viel über die Gaben gesprochen. Und es wurde erwähnt, ja eigentlich der Vers aus 1. Korinther. Aus 1. Korinther, der Kapitel 12. Als Paulus sprach zu den Korinther und gibt viele Hinweise, aber im letzten Vers, 1. Korinther 12, sagt er so dann. Er redet von den Lehrern, von den Aposteln, von den Gaben der Heilung und so weiter. Und dann sagt so, strebt aber nach den besseren Gaben. Das Wort, dieser Satz sagte er zur ganzen Gemeinde. Strebt ihr alle, strebt nach besseren Gaben, die der Gemeinde als Ganzes zum Guten dienen möge. Natürlich eine gute Gabe, die jeder für sich hat, die der Herr ihm geschenkt hat, sie dient auch persönlich zum Guten. Aber die Gaben sind auch sehr wertvoll und gut, wenn sie dem anderen auch gut dienen. Dass der andere Mensch auch doch etwas empfängt. Dass wir als Gemeinde doch voneinander doch mehr haben können. Nicht nur, dass wir uns sehen, dass wir uns begrüßen, dass wir eine Gemeinschaft haben und dann gehen wir nach Hause und dann treffen uns wieder. Es ist alles schön und gut. Aber die Gaben, die der Herr uns geben kann, die man von dem Herrn erbeten kann, die dienen dem Wohl der Gemeinde, die dienen dem Schutz der Gemeinde. Sie können wie eine feste Mauer um die Gemeinde sein. Sie dienen zum Guten. Es gibt Gaben. Wir haben Apostel Paulus sagt zu ihnen, Vers 28, 1. Korinther 12. Und Gott hat einige in der Gemeinde erstens als Apostel zweitens als Propheten, drittens als Lehrer bestimmt, danach Wundertäter, danach die Gabe der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden, sind sie alle Apostel, sind sie alle Propheten, sind sie alle Lehrer? Nein, sind sie nicht. Aber insgesamt, wenn wir beten für Gaben für die Gemeinde, wird der Herr solche Gaben geben, die er gerade sieht, dass die Gemeinde braucht. Er wird verschiedene Gaben geben. Er wird jedem geben solche Gabe, die auf den ersten Blick vielleicht ganz unscheinbar erscheinen mögen. Ganz so, vielleicht so wie heißt sie hier, Gabe der Hilfe. Wir helfen ja gerne einander, aber es ist eine besondere Gabe. Und diese einfache Gabe vielleicht der Herr mir geschenkt hat, wisst ihr, dann öffnet mir die Augen auch und das Gehör, wo die Hilfe nötig ist in der Gemeinde. Wo die Hilfe, meine Hilfe nicht vielleicht links geschieht, so ungeschickt und die vielleicht als Nicht-Hilfe erscheinen möge. Die Hilfe wird im richtigen Moment geschehen, die Hilfe wird der Herr so geben, dass sie einem anderen zum Segen zu sein möchte. Die Gaben des Gebets. Geschwister, was kann von einer Gemeinde noch mehr als Hilfe sein? Apostel Paulus sagte doch, strebet. Aber wie streben? einfach jetzt loslegen und probieren. Nein, Geschwister, es ist ein Gebet. Es ist ein Gebet, welches dazu führt, dass der Herr mir und dir eine Gabe geben kann. Oder zwei Gaben oder fünf Gaben. Er gibt so viel. Er sieht, wie viel ein Mensch auch tun kann. Und eine Gabe des Gebets. Mir war das so zu Hause, wer soll für uns noch beten als Gemeinde, wenn wir nicht selbst das tun? Wer kann für uns noch mehr beten oder für uns so einsetzen im Gebet, als wir nicht selbst es tun? Geschwister, es ist innen, in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, die Kraft des Gebets, die Gebeten zu Gott um den Schutz, um die Hilfe, dass er Lehrer sende, dass er Älteste sende, dass er Wunder tun kann, dass er die Gabe der Heilung schenken möchte. Geschwister, das ist der Schutz der Gemeinde, welcher einer Gemeinde innerhalb der Gemeinde hilft und ihre Kraft schenkt zum Bestehen. Gaben dienen dem geistlichen und seelischen Wohlstand der Gemeinde. Ich habe mir einige Gaben aufgeschrieben. Der Bruder erwähnte damals etwas über 20, aber in mir dachte ich, das sind die, die vielleicht so direkt in dem Wort aufgeführt sind. Aber Geschwister, es gibt noch viele Gaben, die zum Wohl und zum Guten dienen, die der Herr schenken möchte. Die Gabe einer aufopfernden Liebe. Eine opfernde Liebe, eine aufrichtige Liebe. Geschwister, weiterhin in 1. Korinther 13 sagt Paulus dann ihnen, er erklärt die, also allgemein im Ganzen, ganz breit, dass die Gabe der Liebe. Aber in dem letzten Vers, Korinther 12, sagt er ihnen, strebt nach den besseren Gaben, aber ich werde euch dann noch einen noch köstlicheren Weg zeigen. Geschwister, es sind unterschiedliche Gaben, ja. Und er erwähnt diese Gabe als etwas besonderes Werk. Nicht umsonst ist uns dieser Kapitel gewidmet dieser besonderen Gabe. Wisst ihr, die Gabe, die aufopfernde, die aufrichtige Liebe, das ist nicht eine Liebe, ich will so sagen, die eine duldende Liebe, ja? Irgendwie, naja, wir sind ja zusammen und mir gefällt mein Bruder oder Schwester nicht so, irgendwie habe ich ein kleines Problem. Ich dulde das, ja. Ich tue, es ist gut alles. Ich tue so, als wäre eigentlich schön alles. Aber wisst ihr, im Herzen fehlt etwas, weil ich sie nur dulde. Geschwister, es ist nicht die Liebe. Es ist nicht die Liebe, die Apostel Paulus ihnen zu Herzen legt. Ich dachte mir, warum hat er gerade den Korinthern dieses gegeben hatte, ja. Warum hat Gott es ihm auf das Herz gelegt, gerade diese Liebe zu Korinther sagen. Und diese Liebe, die aufrichtig ist, die frei von allem ist, die lässt sich völlig aufopfern für die anderen. Jesus sagte in Matthäus 5, in der Bergpredigt, sagte er so einen Satz, Matthäus 5, Vers 42. Vers 41, Entschuldigung. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Geschwister, ein sehr tiefer Gedanke ist das. Wenn mich jemand nötigt, also bittet, geh doch mit mir eine Meile. Aber Geschwister, ich liebe so sehr diesen Menschen. Ich liebe so sehr diese Seele. Und ich gehe mit ihm. Und ich sage dann, weißt du, Bruder, Schwester, was es mir auch kosten würde, vielleicht es mir gar nicht passen, vielleicht geht es mir gar nicht. Aber weißt du, ich will mit dir gehen. Noch, und wenn es noch zwei Meilen geht, Geschwister, eine aufopfernde Liebe, eine Selbstlosigkeit, man ist selbst von sich ganz gänzlich los und geht. Und vielleicht passt es mir gar nicht, aber ich gehe trotzdem. Warum? Weil ich liebe. Gaben der Herzlichkeit und Freundlichkeit. Geschwister, gerade diese Gabe, Herzlichkeit und Freundlichkeit, ist sichtbar. Wir haben heute auch Besuch, die noch nicht da gewesen sind. Ich wusste das zu Hause ja nicht. Aber Geschwister, ich sage uns so, diese Gabe, Herzlichkeit und Freundlichkeit, sieht jeder Besucher am ehesten. Das ist das, was Menschen schneller sehen, schneller erkennen, schneller fühlen. Sie müssen nicht dann 2 Wochen unter uns sein oder 3 Wochen oder ein halbes Jahr. Geschwister, das ist das, wo wir überall reinkommen und wie uns das auffällt. Wisst ihr, wir können reinkommen an einen Ort, wo vielleicht schön ist, angenehm, und wir haben dann ein gutes Gefühl, ja? Aber dann geht es weiter, dann treffen wir uns, dann haben wir Kontakt mit Menschen und dann haben wir unser erstes Empfinden. Und das ist meistens das, was eigentlich bleiben wird. Das ist das, was eigentlich sitzen bleibt. Wisst ihr, wenn ein Mensch reinkommt und unter uns ist und dann hat das Gefühl, ich müsste da rausgehen, so schnell wie möglich, das bleibt ihn, das kann ihm kein Mensch rausholen. Ich war an einem Ort mal, wo ich eigentlich von vornherein ein nicht gutes Gefühl hatte. Ich wusste eigentlich, was das ist. Aber Geschwister, ich bin vielleicht nach Viertelstunde dann rausgegangen. Weil das, was ich erlebt und gesehen habe, das ist mir geblieben. Und ich denke, es muss an diesem Ort, es war auch eine Gemeinde, Ort, vieles geschehen oder verändert werden, damit dann das, was ich jetzt gesehen habe, bei mir dann nicht mehr da wäre. Aber und diese Gaben der Herzlichkeit und Freundlichkeit, aber Geschwister, die ist nicht nur für Besucher, die ist auch für uns. Das ist ein gewaltiger Schutz einer Gemeinde, Geschwister, damit die Gemeinde bestehen kann und weiterleben kann. Das ist ein großer Schutz. Und Geschwister, um diese Gabe soll auch eine Gemeinde beten. Diese Gabe soll ein jedes aufrichtige Kind Gottes bemüht sein. Ich denke, diese Gabe haben viele Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Diese Gaben haben viele Menschen in sich, ganz aufrichtig und frei, die vielleicht an Gott überhaupt nicht glauben, die vielleicht Gott verachten und glauben nicht und sagen, das ist nicht wahr alles. Aber das haben, können sie haben, diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit. Und sie haben das oft von Herzen auch. Gaben der Selbstverleugnung, Gaben der Vergebung. Geschwister, es ist eine Gabe, die, ich denke, die schwierigste Gabe ist. Ich glaube, die ist noch schwieriger als die Gabe der Liebe. Jakobus sagt im Kapitel 3, ein kurzer Satz, warum wir auch einander vergeben sollen. Ich lese vom 1. und 2. Vers. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, denn ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle machen viel verkehrt. Die ältere Übersetzung sagt, wir fehlen alle mannigfältig. Wenn aber jemand mit keinem Wort fehlt, ist ein vollkommener Mann und so weiter. Geschwister, im Reden kann ich und du immer einen Fehler machen. Wir werden das vielleicht gar nicht merken. Vielleicht werden wir das merken, aber es ist zu spät. Ich habe das schon gesagt. Und diese Art vielleicht, oder das Wort, oder die Worte, welche ich gesagt habe, sie würden vielleicht mir von Herzen leid tun. Und ich werde das bereuen. Aber Geschwister, wiederum der Mensch, der das gehört hatte, er ist auch ein Mensch, er kann ja auch fehlen. Und Geschwister, deswegen sagt es auch, die Vergebung, wenn ich heute ein Problem habe zu vergeben, aber ich fehle vielleicht wieder, gerade jetzt auch. Und die andere Seele hat vielleicht ein Problem mit mir. Und Geschwister, es kann kein Ende nehmen, wenn man dich das nicht vergeben kann. Es wird kein Ende nehmen. Und Geschwister, das ist ein offenes Tor in eine Mauer. Das ist ein weit geöffnetes Tor in eine Mauer um die Stadt Gottes, um die Gemeinde, weil das ist das Tor geöffnet. Weil gerade wird der Feind gleich nutzen. Er weiß dann, jetzt kann er reinkommen, jetzt ist das Tor geöffnet worden, er wird es nutzen. Geschwister, eine Gemeinde wird nicht bestehen. Sie wird nicht können bestehen, bis der Herr kommt oder bis der Herr meine Seele abrufen wird. Ich trage mir das. Ich trage in mir das, die Unversöhnlichkeit heute, morgen, später, Jahre später, kann ich das tragen. Aber Geschwister, wo ist der Herr? Wo ist der Herr in meinem Herzen? Wir sollen beten um die Gaben der Vergebung, Gaben der Demut, Gaben des Mitleids untereinander. Wisst ihr, Geschwister, um ein Ehepaar, damit es schön in Harmonie, in völliger Einheit schön leben kann und gut außen kommen möchte, um in der Familie den Frieden, das Glück, die Sonne in der Familie haben, es muss doch diese Gaben, auch sogar das Mitleids miteinander haben. Wiederum, weil wir Menschen sind und vielleicht ungeschickt sein können, ungeschickt vorgehen können. Aber Geschwister, wie kann das Eheleben in Harmonie gehen, wenn sie kein Mitleid miteinander haben, wenn sie keine Vergebung untereinander haben? Geschwister, wisst ihr, was dann leidet? Was verschwindet dann? Die Einheit als Mann und Frau. Das verschwindet dann auch. Ich denke, viele Menschen heute gehen keine Ehe ein. Eine gebundene Ehe, würde ich sagen. Eine Ehe, die vor Gott auch eine Geltung hat, hinter dieser Ehe, welcher Ehe Gott selbst steht. Sie gehen die nicht ein, weil sie nicht glauben, dass sie einmal einander immer lieben würden. Sie glauben, dass sie einander nicht vergeben können, Sie haben vielleicht kommen zu einem Punkt und sie sagen, ja, dann, ich kann diesen Menschen nicht ausstehen. Wisst ihr, das glauben sie nicht, dass sie einig bleiben, dass sie ein ganzes Eins bleiben, Mann und Frau, die Gott zusammengeführt hat, und sie gehen lieber keine Ehe ein. Eine schlimme Sache. Aber Geschwister, eine Gemeinde, die nicht einig ist, keine Einigkeit in sich hat, Geschwister, sie wird nicht bestehen. Es ist so wie eine Gemeinde ohne Mauern. Und Geschwister, der Herr möge uns Gnade schenken, dass wir die Gabe von ihm erbeten würden oder können. Und ich glaube, dass der Herr uns auch viele Gaben geschenkt hat. Geschwister, dass die Einheit des Volkes Gottes, wir als Gemeinde und in anderen Orten, dass die eine feste Mauer sind. Geschwister, die Mauern können dreimal so hoch gebaut werden, wenn eine Stadt in sich nicht eins ist. Eine Stadt damals, sie bauten gewaltige Mauern, die jetzt noch zum Teil manchmal stehen. Aber Geschwister, was hätten sie genützt, diese Mauern, wenn innerhalb dieser Stadt wäre Unfrieden, Uneinigkeit? Was hätte sie genützt? Geschwister, das nutzte auch, das war auch zum großen Teil zum Fall für die Stadt Jerusalem, als sie das letzte Mal zerstört worden ist, weil innerhalb der Stadt, da war Unfriede, da war Uneinigkeit, da war nichts mehr, an was sich Gott freuen könnte. Natürlich waren noch einzelne Seelen da, aber die Stadt war offen, sie war innerlich offen für alles, was da sein könnte. Es wären noch viele Gaben zu erwähnen, die Zeit geht. Und ohne diese Gabe, die ich jetzt erwähnt habe, wäre noch viel mehr zu erwähnen, Geschwister, kann eine Gemeinde nicht bestehen. Sie braucht diese Gaben, sie braucht betende Geschwister, sie braucht liebende Geschwister, sie braucht die Herzlichkeit, die Freundlichkeit. Sie braucht Lehrer, sie braucht einfache Helfer. Geschwister, es wurde Nehemia gesagt, sie sollen die Toren schließen. Geschwister, es mussten Menschen da gewesen sein, die gehorchten und sind zu einer bestimmten Zeit gegangen und die Arbeit gemacht hat, die schwere Tore zugeschoben, die Riegel zugeschoben. Geschwister, es sind die alle Helfer arbeiten, die eine Gemeinde braucht, die sie nötig hat, um alles, was in der Gemeinde auch getan wird, dass das man es geholfen wird, dass das nicht ein oder zwei Personen machen würden. Das sind die Gaben, die der Herr schenkt. Und er öffnet die Augen auf diese Gaben, öffnet die Augen auf das, was getan muss werden. Die Gemeinde muss auch bereit sein, ein offenes Herz. Das ist auch eine besondere Gabe, offenes Herz haben für Menschen, die Gott nicht dienen. Auch Menschen, die treue Kinder Gottes gewesen sind und anderen Wege gegangen sind, auch verloren gegangen sind. Geschwister, eine Gemeinde muss diese Gabe in sich haben, diese Gabe für Menschen, die in Unfrieden mit Gott, mit sich selbst leben, in Unfrieden. Die Gemeinde soll beten auch für Gaben der Seelsorge innerhalb der Gemeinde. Geschwister, es ist eine wichtige Gabe, die hilft um der Festigung der Gemeinde, die hilft, dass die Gemeinde geschützt auch werden möge, eine Gabe der Seelsorge. Die Gemeinde betet für die Gabe der Botschaft auch. Wisst ihr, ein Lied, das werden wir später singen. Ach, ist mir der erste Satz ausgefallen. Es ist so, man predigt herrliche Dinge in dir. Stadt Gottes, Gemeinde des Herrn. Geschwister, das muss erbeten sein, dass in dieser Stadt Gottes, in der Gemeinde des Herrn, herrliche Dinge gepredigt werden. Und Geschwister, ob das Wort scharf ist, ob das Wort ermahnend ist, ob das Wort auch vielleicht, wie soll ich sagen, nicht mir jetzt passt, weil ich irgendwie vielleicht ein kleines Problem in mir habe. Geschwister, es ist dann doch ein herrliches Wort, weil dieses Wort, wenn es mich auch strafen würde jetzt, es dient ja doch für mich zur Besserung. Es dient ja zu dem, dass ich mich ändern sollte, dass ich besser werde, dass ich doch näher zu Gott kommen möchte. Das sind das herrliche Dinge. Und Geschwister, diese herrlichen Dinge werden nur in der Stadt Gottes gepredigt. Warum musste die Stadt Jerusalem damals so, oder die Städte, die der Herr, das Volk Israel wohnt, das Gottes Volk gewesen ist damals, warum musste sie so geschützt werden? Weil das waren Städte Gottes gewesen, in denen die herrlichen Dinge gepredigt worden sind. Geschwister, das waren vor den anderen Menschen, die Völker ringsherum, ein besonderes Volk. Die Völker, die Heiden, wie wir sagen heute, sie wussten ganz genau, was in dieser Stadt vorgeht. Sie wussten ganz genau, dass in dieser Stadt der lebendige Gott der Herr ist. Sie wussten genau, dass wenn diese Stadt von Gott anfängt abzufallen, dann können sie eingreifen, sonst nie, sonst nicht. Sonst sie war beschützt, Gott wachte über sie. Wisst ihr, das waren nicht die Mauern eigentlich, die die Stadt bewahrt haben, aber das war Gott der Herr, der ließ nicht zu, dass die Mauern zerstört wurden. Und der Herr wird auch uns nicht, uns bewahren. Der Herr wird auch nicht zulassen, dass die Mauern auch um unsere kleine Gemeinde hier, dass die nicht zerstört werden können von dem Feind. Jesus sagte, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle, sie werden sie nicht überwältigen. Geschwister, eine Verheißung für die Gemeinde Gottes auf Erden, bis der Herr kommen wird, sie wird nicht zerstört werden. Die Pforte der Hölle, die ganze Macht der Höllenmacht, der Hölle, sie wird das nicht überwältigen können. Warum? Weil der Herr sie gebaut hatte, weil der Herr da der Herrscher ist, weil der Herr innerhalb dieser Mauer wohnt. Und der Herr möge uns schenken, Geschwister, auch ist mir das so vom Herzen, dass Menschen doch in der Gemeinde, die sie nicht können, vielleicht, dass sie, wenn sie kommen würden, dass sie ein geistlicher Zuhause finden mögen, dass sie ein geistliches Haus, ein Heim finden mögen, wo sie Frieden in ihrer Seele haben können, wo sie Frieden unter den Geschwistern haben können. Ich habe damals erzählt von diesem jungen Menschen in St. Petersburg. Geschwister, er ist praktisch seelenallein in dieser 5,3 Millionen Stadt. Man weiß ja nicht, wer noch. Und er steht alleine. Geschwister, meint ihr, ist es einfach oder leicht? Und wir Vater haben mit ihm gesprochen und wir haben auch ihm angedeutet und gesagt ihm, er muss ein geistliches Heim hier auf der Erde finden. Sicherlich beten wir für ihn immer und wir wollen für ihn auch beten, dass er ihm hilft. Aber Geschwister, er ist heute alleine. Er steht alleine, Geschwister. Aber eine Seele braucht einen Ort. Ein Ort, wo sie zusammenkommt mit den Geschwistern. Ein Ort, wo sie zusammenkommt, wo Friede, wo Liebe, wo Herzlichkeit ist. Das braucht eine Seele. Dann ist es ihr viel leichter. Gott kann auch jede einzelne Seele bewahren, wenn sie am Nordpol ist, Geschwister. Aber gut ist es für eine Seele, wenn sie eine Ortsgemeinde gefunden hat, ein Heim, wo der Herr wohnt. Und der Herr möge es allen Menschen schenken, dass sie auch Frieden finden mögen und ein geistliches Heim finden, wo der Herr ist, wo der Herr diese Mauer erhält, aber die Gemeinde sich bemüht, dass diese Mauer bewahrt bleiben und erhalten bleiben. Amen.